herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Auch heute haben wir einiges für euch vorbereitet, also lasst uns gleich loslegen. Als erstes möchte ich euch auf ein Gewinnspiel des Fliegermagazins aufmerksam machen. Und zwar wird das beste Flugplatzrestaurant gefunden. Langsam werden die Tage länger und die Sichtflugsaison steht in den Startlöchern. Noch schöner zum Ausflug auf fremden Plätzen gehört ein leckeres Essen. Deshalb sucht das Fliegermagazin Tipps für Flugplatzrestaurants. Es ist egal, ob es da irgendwas Besonderes gibt. Zum Beispiel die hausgemachte vegane Currywurst oder ein opulentes Mehrgangmenü oder ob es darum geht, eine besondere Atmosphäre zu haben oder eine besondere Möglichkeit der Bestellung zu haben. Wo lohnt es sich einfach hinzufliegen, um dort essen zu gehen? Tipps könnt ihr an redaktion@fliegermagazin.de, auf deren Instagram oder auf deren Facebook-Seite hinterlassen. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch noch was. Es wird unter allen Einsendern ein Fotokalender verlost.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Dann eine Nachricht zu einem sehr interessanten Flugzeug, zu einer Antonov 2. Viele kennen sie wahrscheinlich von dem ein oder anderen Flugtag in Deutschland. Ist ja ein sehr beliebter Gast an den meisten Flugplätzen. Die Antonov 2 ist der weltgrößte Doppeldecker mit einem Kolbentriebwerk. Ich glaube, so habe ich es richtig zusammengepackt. Und es gibt eine neue Version damit, und zwar mit einem Turboprop-Antrieb vorne dran. Und das Besondere: diese Maschine kann in extrem kurzen Start- und Landestrecken starten und die Mindestfluggeschwindigkeit beträgt gerade mal 50 km/h. Das ist, wer dieses Flugzeug mal gesehen hat, echt erstaunlich, weil das ist ein Riesenteil, verursacht teilweise sogar Wake Turbulences, da gab es ja schon mal einen Unfall. Und wie gesagt, dieses Ding kann gerade mal 50 km/h fliegen. Gemacht wird dies, indem an der unteren Tragfläche mehrere kleine Propeller mit Elektromotoren angebracht wurden und diese Propeller generieren praktisch den eigenen Auftrieb für die untere Fläche und wie gesagt, dadurch kann eine Mindestfluggeschwindigkeit von 50 km/h erreicht werden mit diesem Riesending. Dieses Versuchsflugzeug ist vor kurzem am 16. Februar zu seinem Erstflug gestartet. Sieht sehr futuristisch aus, war 20 Minuten in der Luft, bewegte sich dabei aber nur in der Höhe von 200 Metern und zwar in einer Geschwindigkeitsreichweite von 50 bis 200 km/h. Alles sehr interessant. Problem ist nur, momentan wird dort ein Honeywell Turboprop-Triebwerk eingesetzt. Und wie ihr euch gerade vorstellen könnt, ist es nicht so leicht, da Ersatzteile zu finden. Das Ganze wird ja von der russischen Forschung für Luft- und Raumfahrt betrieben, also sowas wie dem russischen DLR. Und die suchen jetzt nach einem hauseigenen Antrieb, der soll aber bald kommen. Man mag halten, was man will von der ganzen Geschichte, aber das Flugzeug definitiv spektakulär und die Ideen natürlich eigentlich auch. Nächster Punkt, die Segelkunstflug-WM findet nach 30 Jahren endlich wieder in Deutschland statt. Die Creme de la Creme des Segelkunstflugs duelliert sich am 31. Juli bis 10. August in der Box über dem Flugplatz Oschatz, Echo Delta Oscar Quebec in Sachsen. Wenn ihr Näheres dazu wissen wollt, findet ihr nähere Informationen unter www.wgac2024.de. Wenn ihr da einfach mehrere Informationen haben wollt, insgesamt werden mehrere Teams teilnehmen aus der gesamten Welt und sicherlich wird es dazu noch einige interessante Berichte geben, vor allen Dingen wahrscheinlich im Aero-Kurier. Als nächstes habe ich euch mitgebracht, dass die Eisenschmidt GmbH, die ja eine Tochter der DFS ist, eine Theorieflugschule gegründet hat. Sie hat die Zertifizierung zur Declared Training Organization, DTO, erhalten und bietet natürlich über die Fachbücher und die Fragenkataloge, die viele von uns kennen, nun auch E-Learning-Kurse an. Beziehungsweise diese bietet sie schon seit 2021 an. Und weiterhin gibt es natürlich noch Fachbücher. Was das Besondere ist, dass die Pilots First Academy sowohl für Vereine und Flugschulen diese E-Academy-Kurse anbietet und auf Wunsch auch maßgeschneidertes Lehrmaterial für diese Flugschulen und Vereine macht. Für den Luftsportverband Rheinland-Pfalz hat der Anbieter sogar schon einen E-Learning-Kurs für Motorwartende aus dem Hut gezaubert. Also, wenn eure Flugschule, euer Verein oder sonst was da Interesse habt, geht doch einfach mal zu Eisenschmidt. Als nächstes etwas Wichtiges für die Flugsicherheit. BRM Aero warnt, dass in der Bristol B23 kein UL91 getankt werden soll. Mit dem Service Bulletin informiert BRM Aero seine Kunden, dass sie beim Bristol B23 mit Rotax-Vergasermotoren der Baureihe 912 auf den Einsatz von UL91 Flugbenzin verzichten sollen. Der Hersteller sagt, dass Leistungsverluste bei diesem Motor bisher nur bei Verwendung von UL91 aufgetreten sind. Als Alternative empfiehlt BRM das Tanken von Kraftstoffen mit mindestens 95 Oktan, vorzugsweise Super Plus 98, also das, was man häufig auch als MoGas kennt. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass es seit 2023 vermehrt Triebwerksstörungen mit den Rotax-Vergasermotoren der 912er-Reihe gibt und dass das Ganze gerade vom LBA und vom BAZEL und von der EASA untersucht wird. Und wie gesagt, die ersten ziehen jetzt ihre Schlüsse und sagen, UL91 bitte nicht tanken. Dies gilt vor allen Dingen jetzt für die Bristol B23.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer kleinen Folge Fliegen ins Ausland. Heute wird es bei uns very British. Ich nehme euch mit nach Großbritannien und nach Irland und wir starten direkt mal durch. Fangen wir aber erstmal mit dem Funken an. Wenn ihr eure Message beim Controller abgesetzt habt und der sagt jetzt zu euch bei der Verabschiedung Contact irgendwas Radar, dann bedeutet das, wenn ihr auf diese neue Frequenz umgeschaltet habt, dass der Controller schon alle Daten von euch hat. Sagt der Controller aber im Gegensatz dazu Free Call XY Radar, dann bedeutet das, der Lotse, den ihr dann da auf der nächsten Frequenz anrufen werdet, der weiß nichts von euch. Gut. Bevor wir jetzt aber anfangen, in Großbritannien fröhlich pfeifend rumzufunken, geht's jetzt erstmal an die Einreise. Und da steht natürlich erstmal der Brexit vor der Tür. Dadurch ist die Einreise nach Großbritannien ein ganz kleines bisschen anders geworden und auch ein bisschen komplizierter. Das bedeutet nämlich, ihr habt zunächst, wenn ihr Europa verlasst, eine grenzpolizeiliche Abfertigung über euch ergehen zu lassen. Die Zollkontrolle, ja, die könnte eigentlich aufgrund der aktuellen EU-Vorschriften entfallen. Das haben aber noch nicht alle Länder umgesetzt. Wenn man jetzt auf die britische Seite kommt, dann muss man ein Formular 2 Stunden vor seiner Ankunft online ausgefüllt haben. Den Link gibt's unten in den Shownotes. In diesem Formular werden einige Eckdaten von euch über das Flugzeug, über die Insassen abgefragt und das Formular wird auch mit GAR abgekürzt. Ich habe herausgefunden im Internet, dass man bis Ende 2023 jeden beliebigen Flugplatz dann in Großbritannien anfliegen konnte und die Polizei ist natürlich kommen, wenn sie kommen wollte. Wie das jetzt aussieht, das kann ich euch leider nicht sagen, aber nichtsdestotrotz würde ich euch raten, dieses GAR-Formular vorher auszufüllen, es einzusenden und dann zu schauen, welche Antwort von den Behörden kommt. Viele Plätze in Großbritannien, man mag darüber verwundert sein, fordern eine PPR. Kann man in unserer heutigen Zeit auch in Großbritannien, wenn sie nicht mehr in der EU sind, online durchführen? Macht ihr das nämlich nicht und ruft nur an, was eigentlich auch möglich ist, kann es trotzdem Ärger geben. Also macht's lieber online vorneweg, dann gibt's auch keine bösen Nachfragen vom Flugplatzbetreiber. Sprechen wir mal über die britischen Lufträume. Die haben nämlich ziemlich viele Besonderheiten und gerade um London herum tummeln sich ja auch viele Flugplätze und dementsprechend ist das dann doch da ein bisschen komplex durchzukommen. Den Luftraum Alpha werdet ihr in Großbritannien finden und der beginnt oft bereits in 2500 Fuß. Sollte man also mal über bebautem Gebiet fliegen, dann wird einem das ziemlich niedrig vorkommen. Wer aber hier mit Skydeam und Moving Map unterwegs ist, der ist auf der sicheren Seite. Ihr werdet auch an der Küste Großbritanniens einige Danger Areas finden. Die findet ihr auf der Karte mit Echo Golf Delta beginnen die und man kann, anders als bei uns, um den Durchflug genehmigen zu bekommen, eine Freigabe bekommen. Aber dementsprechend müsst ihr das bei FIS natürlich anfragen. In Großbritannien ist es üblich, dass viele Plätze auch eine sogenannte Aerodrome Traffic Zone haben. Die ist meistens kreisrund um den Platz angelegt, hat so einen Durchmesser von 4 bis 5 Meilen und beginnt meistens in 2000 Fuß AGL. Und was ich festgestellt habe, in Großbritannien haben sehr viele Plätze diese ATZs. Es gibt 2 große Dienste, die Großbritannien mit FIS-Dienst abdecken. Das ist zum einen London Information und einmal Scottish Information. Man bekommt von den beiden Diensten einen Transponder-Code zugewiesen, aber die Stationen an sich haben kein Radar. Man kann aber dementsprechend von anderen Stationen dann gesehen werden und der Code zeigt dann eben diesen Stationen an, dass man eben mit FIS in Kontakt steht. Es gibt noch einen weiteren Dienst, der nennt sich Low Altitude Radar Service, der wird LARS abgekürzt, wird aber meistens nur oder deckt nur kleinere Gebiete dementsprechend ab, dass man also dementsprechend auch oft die Frequenzen wechseln muss. Die LARS-Gebiete sind auch dementsprechend mit einem sogenannten Listening Squawk verzeichnet. Hört man also die Frequenz ab, dann wird der Squawk schon angegeben, den man sich dann dementsprechend im Transponder dann eben eindreht. Das kann man machen, das muss man aber nicht. In den deutschen TMZs ist es ja Vorschrift, bei den Briten ist es aber nicht unbedingt vorgegeben. Wenn wir bei uns in Deutschland mit FIS-Service fliegen, dann ist ja meistens die Formulierung erbitte Verkehrsinformationen bzw. Request Traffic Information. Das gibt es bei den Briten in diesem Sinne nicht. Es gibt 4 verschiedene Services, die man nutzen kann. Es gibt den Basic Service, den Traffic Service, den Deconfliction Service und den Procedural Service. Der Basic Service enthält einmal das QNH und Warnungen vor gefährlichen Wettererscheinungen und Ähnlichem, aber es gibt keine Verkehrshinweise. Der Traffic Service gibt diese Meldungen raus. Beim Deconfliction Service muss man sich das so ein bisschen als eine Art Staffelung vorstellen. Hier bekommt man vom Lotsen Höhe und Kurs zugewiesen. Das kann dann aber wiederum zu Nachteilen führen, nämlich dass man auf unglaubliche Umwege geschickt wird vom Lotsen. Und des Weiteren setzen die Lotsen voraus, wenn man diesen Service erbittet, dass man eben auch ein Instrument Rating hat, denn der Lotse erwartet bei einer Vorgabe, dass man dann eben auch diesen Kurs fliegt, auch wenn er durch Wolken führt. Ja, und der Procedural Service, der gilt bei der Staffelung von Flügen ohne Radar, eben zum Beispiel bei Instrumentenanflügen. Also bei den VFR-Fliegern wird es wahrscheinlich des Öfteren darauf hinauslaufen, dass man nach einem Traffic Service fragt, beziehungsweise einfach beim Basic Service bleibt. Ganz interessant war auch bei der Recherche der sogenannte Overhead, den man im britischen Luftraum fliegt. Das ist ein sehr unübliches Verfahren, um in eine Platzrunde reinzufliegen. Dementsprechend habe ich euch unten in den Shownotes einen Link reingelegt. Da könnt ihr euch dieses PDF mal ansehen, wie so ein Overhead-Join geflogen wird. Naja, und Großbritannien, klar, ist natürlich voll von Sehenswürdigkeiten. Würde ich jetzt hier alle aufführen, dann müsste ich, glaube ich, nochmal 12 Folgen davon machen. Deswegen lasst mich an dieser Stelle nur ein paar nennen. Es gibt Flugplätze rund um Cambridge mit der schönen Universitätsstadt. Duxford ist natürlich auch sehr schön zu sehen. Duxford, klar, wir kennen das alle, Flying Legends. Das ist eines der besten Luftfahrtmuseen, die man sich angucken kann. Dann gibt es an der Südküste den Platz Old Sarum mit der Kathedrale von Salisbury. Da kann man natürlich dann auch nach Stonehenge fahren. Und im Westen gibt es dann noch Cornwall. Naja, und im Norden ganz klar, da geht es dann los mit Schottland. Den Highlands, wunderschöne Landschaften. Ich bin da mal vor vielen, vielen Jahren 2 Wochen mit dem Motorrad lang gefahren und ich kann euch sagen, das macht richtig Spaß. Nicht nur das Ganze vom Boden aus zu sehen, auch aus der Luft. Jetzt gibt's aber noch für euch die Großbritannien-Tipps auf die Ohren. Die Einreise. Anfangs angesprochen, Großbritannien ist weder EU-Mitglied noch Schengen-Land und auf britischer Seite ist dementsprechend die Anmeldung per Online-Formular namens GAR erforderlich. Flugplan, natürlich, ihr braucht einen Flugplan bei Grenzüberflügen. Der Standardcode ist wie bei uns 7000. Es gibt viele verschiedene Zonen, die wir eben angesprochen haben, spezielle Codes, die gerastet werden müssen. Dementsprechend wird man vom Lotsen aufgefordert, Sichtbarkeit zu rasten. Ultraleichtflugzeuge benötigen eine Einfluggenehmigung. Manche Quellen, die ich so durchforstet habe im Internet, haben behauptet, es sei mindestens eine PPL erforderlich. Das habe ich dann aber wieder bei anderen Stellen dann wieder nicht bestätigt bekommen. FIS, der Dienst hat keinen Radar. Die radargeführte Unterstützung bietet dann der LAS-Dienst. Ich habe aber noch interessante Informationen gefunden von einem deutschen Piloten. Die Webseite stelle ich euch auch unten in die Shownotes. Dort werden die Besonderheiten des Fliegens in Großbritannien sehr gut zusammengefasst und es gibt nochmal einen Haufen nützliche Tipps an die Hand. Und wer jetzt zum Beispiel IFA in Großbritannien unterwegs ist, dem sei gesagt, im Luftraum Golf ist Flug nach IMC Conditions, nach IFA, ohne Freigabe, ohne Flugplan, ohne Funkkontakt und ohne Staffelung erlaubt. Und damit geht's jetzt rüber nach Irland. Fliegt man nach Irland, ist man natürlich auch sofort wieder in der EU unterwegs und es wird mit dem guten europäischen Euro gezahlt. Wer dort landen will, beziehungsweise die Eintrittskarte, wäre dann eigentlich der Flugplatz Weston für die allgemeine Luftfahrt und damit auch Eintrittskarte zur Hauptstadt Dublin mit vielen coolen Locations, Pubs, Whisky, Distillerien und Brauereien. Es gibt im Nordwesten Donegal, das ist landschaftlich wirklich wunderschön und auch sehenswert. Im Süden gibt es dann Sligo, Kerry und Cork. Das sind auch sehr beliebte Stationen, die man anfliegt. Was man auf jeden Fall tun sollte, das ist ein Vorbeiflug an den Klippen an der Slieve League im Norden und den berühmten Cliffs of Moher im Westen. Das muss man also einmal aus der Luft wirklich gesehen haben. Fliegerisch gibt es in Irland nicht so viel zu beachten, aufgrund der Tatsache, dass das Land dann eben auch recht, in Anführungszeichen, dünn besiedelt ist. Und dementsprechend gibt es auch keine allzu komplexen Lufträume, auf die man da achten sollte. Natürlich sei in diesem Zusammenhang aber auch der Luftraum von Shannon angesprochen und natürlich aber auch Kontrollzonen der anderen Plätze. Die Lotsen werden euch in Irland genauso helfen wie in Großbritannien. Und ja, zum Abschluss sei noch gesagt, man sagt ja immer, das Wetter in Großbritannien und in Irland ist ja auch immer so schlecht. Naja, sagen wir mal so, das ist natürlich durchwachsen und wenn ihr euch dementsprechend einfach ein bisschen Zeitreserve mit einbaut, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Und den ein oder anderen Schauer, den kann man ja entweder mal mitnehmen, um das Fliegerchen waschen zu lassen. Hier kommen noch die Irland-Tipps. Die Einreise, klar, Irland ist EU-Mitglied, aber Vorsicht, kein Schengen-Land. Das bedeutet also, grenzpolizeiliche Abfertigung ist auf beiden Seiten erforderlich. Auch hier erfolgt sie über die Vorababgabe eines Formulars. Die kleineren irischen Plätze haben dafür oft eine örtliche Bestimmung, die vor dem Flug erfragt werden sollte. Und für Flüge nach Großbritannien werden dort 12 Stunden Vorlauf für den Gar verlangt. Also wir erinnern uns zurück, nach Großbritannien sind es 2 Stunden, hier sind es jetzt 12 Stunden. Flugplan für die Grenzüberflüge ist erforderlich, ebenso für VFR-Flüge im kontrollierten Luftraum. Der Transponder wird in Irland auch auf 7000 erstmal eingestellt, bei Einflug in Shannon 4 jedoch auf 2000. Wetterinformationen gibt es bei flugwetter.de bzw. bei met.ie. Ultraleichtflugzeuge benötigen eine Einfluggenehmigung, die liegt zum Zeitpunkt dieser Recherche bei 75 Euro. FIS-Dienst bekommt ihr von Shannon Control, der wird von denen übernommen. Und die AIP findet ihr unter iaa.ie. Und alle weiteren Links dazu gibt's natürlich wie immer unten in den Shownotes. Ich darf mich bei euch recht herzlich bedanken. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Feedback da, entweder auf Instagram oder schreibt uns gerne mal eine E-Mail, wie es euch gefallen hat. Was habt ihr vermisst? Was hat euch besonders gut gefallen? Was kann man anders machen? In diesem Sinne, bleibt gesund, Blue Skies, many happy landings und damit zurück zum Johann.
Eine letzte Ankündigung habe ich für euch und zwar gibt es ein Flugsicherheitstraining für TMG, Motorflug und UL. Und zwar veranstaltet vom Luftsportverband Niedersachsen. Und dieses findet vom 1. bis zum 5. Mai in der Jugendbildungsstätte Jubi Theodor Wuppermann e.V. auf der Nordseeinsel Jüst statt. Viele Leute, die hier aus dem Norden kommen und mal eine Klassenfahrt auf die ostfriesischen Inseln gemacht haben, werden vielleicht einige das Glück gehabt haben, auf Jüst ihre Klassenfahrt zu machen. Und wahrscheinlich haben alle Klassen dort einmal in einem Segelflieger Platz genommen. Das war zu meiner Jugend zumindest das Übliche, was man als in der Klassenfahrt auf Jüst machen soll. Und weil das auch Teil dieser Jugendbildungsstätte war. Dort jedenfalls findet das dreitägige Flugsicherheitstraining des Luftsportverbandes Niedersachsen statt. Das Training wird durch Sicherheitspiloten auf euch individuell abgestimmt. 1. bis 5. Mai, Flugplatz Jüst. DAEC-Mitglieder kosten 390 Euro und für Nichtmitglieder 450 Euro. Trainingsinhalte, Kurzstart und Landung, Funknavigation, Anflugverfahren, Texel, ist ja auch nicht so weit weg, Gefahreneinweisungen, Rettung aus schlechtem Wetter. Also für diejenigen, die sich wirklich um Flugsicherheit Gedanken machen, kann ich das nur empfehlen. Schöne Umgebung, im Mai ist es da schon angenehm. Vielleicht ist das ja was für euch. Das war es auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.